Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wochenendausgabe des Streamgestöbers, wo wir euch kurz und knackig neue und alte Filme und Serien im Stream näher bringen. Und dafür begrüße ich heute, zumindest dem Titel nach, eine sehr wütende Jenny. Hallo Jenny.
Hallo Esther. Ja, ich bin sowas von wütend. Ich habe mal wieder eine Serie geguckt.
Ich kenne dich ja sonst als Fast and Furious Fan. Diesmal hast du die Schnelligkeit zu Hause gelassen und in eine Serie namens Furious reingeschaut. Und ich habe ein bisschen von ihr gehört, aber weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, was da bei Disney Plus gerade gestartet ist, ob sich das lohnt. Und das will ich natürlich heute herausfinden. Ganz kurz, als du es vorher geteased hattest, du willst die Serie vorstellen, dachte ich, Furious? The Furious lief doch gerade erst im Kino. Dieser wunderbare, vielleicht einer der besten Actionfilme des Jahres. Aber nein, es ist eine andere Serie. Also bitte nicht verwechseln, es ist eine Disney-Plus-Serie mit 8 Folgen. Und soweit ich das überblicke, starten die wöchentlich. Ist das richtig?
Ja, genau. Die sind, ich glaube, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, sind die alle durch. Ursprünglich für Hulu produziert und in dem Banner auch in Deutschland bei Disney Plus zu finden. Mhm. Ich habe da eigentlich nur reingeschaut, weil ich wirklich am Ende meiner Auswahlmöglichkeiten bei Disney Plus war und gesehen habe, da spielt Emmy Rossum mit, die kennt man ja aus Shameless und die sehe ich generell ganz gerne. Und irgendwo hatte ich gelesen, dass es eine Limited Series ist, auch wenn da die Aussagen so ein bisschen durcheinander sind. Ich muss sagen, vielleicht als Kontext, jetzt wo wir aufnehmen, fehlen noch 2 Folgen. Also ich habe 6 von 8 Folgen gesehen. Und auf Basis derer empfehle ich die Serie.
Du kannst also nicht sagen, ob vielleicht doch ein großer Cliffhanger am Ende kommt und dann alles Miniserienkonzept umwirft.
Das weiß ich zum Beispiel nicht, ja. Aber es vielleicht als Kontext. Furious ist eine amerikanische Thriller-Serie. Das ist auch einer der Gründe, warum ich reingeschaut habe. Ich schaue sowas gern. Und ich hatte irgendwo gesehen, Serienkillerin.
Eine Frau, die tötet.
Eine Frau, die tötet. Da bin ich sowas von dabei. Ich war ja auch schon in dem Monster-Podcast in dem letzten dabei. Also sowas gucke ich mir durchaus gerne an. Und ich glaube, der direkte Vergleich, den ich machen würde, ist auch das Schweigen der Lämmer. Mhm. Nur eben mit Frauen. Durchweg Frauen. Nicht nur Clarice Starling, sondern Anthony Hopkins ist quasi auch hier eine Frau.
Dann verrat uns doch mal ein bisschen mehr. Also eigentlich sind ja Serienkiller-Filme, Serien sehr ähnlich häufig. Was ist denn jetzt hier die Prämisse? Wer ist da wütend?
Also wütend sind eigentlich fast alle, außer wahrscheinlich Scoot McNary, aber der ist wahrscheinlich auch wütend. Der spielt einen Kopf, der frisch geschieden ist und das macht ihn auch nicht glücklich. Im Mittelpunkt der Serie steht eine von Emmy Rossum gespielte ehemalige Kriminalpolizistin, die jetzt beim FBI arbeitet. Alice Black heißt sie und sie ist spezialisiert oder sie versucht in die Abteilung reinzukommen, die spezialisiert ist auf Sexualdelikte. Und das hat bei ihr auch einen traumatischen Hintergrund. Gleich vorweg, fast jede Figur hat hier in irgendeiner Form auch irgendwie sehr viel Baggage mitzuschleppen. Und die beiden Hauptfiguren haben auch krasse, schwere Traumata. Also Emmy Rossums Figur hat, und das ist kein Spoiler, das kommt sehr früh raus, vorher eine Beziehung mit einem anderen Polizisten gehabt, der gespielt wird von Jake Lacy, den kennt man als den creepy Ehemann aus Dwight Lotus und anderen creepy Ehemännern. Der sieht immer sehr nett aus und ist immer ein Creep, so in Wirklichkeit. Und sie hat sehr, sehr stark unter häuslicher Gewalt in der Beziehung gelitten. Und das schleppt sie mit sich herum. Und nach einem Todesfall, wo ein reicher Erbe unter Drogen gesetzt, verstorben in seinem Townhouse gefunden wird, kommt sie da auf diesen Fall und denkt so, das hängt doch irgendwie mit was anderem zusammen. So beginnt es ja bei den meisten Serienkiller-Geschichten. Niemand denkt zuerst, das hängt mit was anderem zusammen und dann hängt alles zusammen. Und so lernen wir auch, und das ist auch kein Spoiler, das passiert alles sehr früh. Wir sehen sie, glaube ich, auch schon in der allerersten Sequenz der Serie, den Gegenpart von Emmy Rossum kennen. Und das ist Catherine Grace, gespielt von Lola Pettigrew. Die kennt man aus dieser IRA-Serie Say Nothing, die auch bei Disney Plus streamt und die ganz tolle Kritiken bekommen hat, die ich aber nicht geguckt habe, weil das Color Grading furchtbar aussah. Ich habe eine halbe Stunde durchgehalten. Lola Pettigrew, das ist so eine, die siehst du und denkst, Mann, die ist unheimlich. eine junge Frau, die so fast so eine kindliche Art hat, irgendwie aber auch total mächtig, kontrollierend, selbstbestimmt, also so ein richtiger Widerspruch. Und die ist quasi eine modernere schwarze Witwe. Die Serie ist auch inspiriert von einem Film aus den 80ern namens Die schwarze Witwe, aber nur sehr lose. Und Lola Pettigrews Figur sucht sich reiche Männer aus und wird zu ihrer Freundin und dann enden sie tot irgendwo in ihrem Apartment. Und die Frage ist ihr, warum macht sie das alles? Und wie es schon angedeutet hat, auch sie hat ein Trauma und das ist sehr, sehr krass. Also wir haben zwei Hauptfiguren, die eine litt unter häuslicher Gewalt, die andere war Opfer eines Menschenhandels. Mhm. Das spielt ja auch sehr, sehr stark mit den Motiven rund um die Jeffrey Epstein-Geschichte, also so den Ring mächtiger Männer, die insbesondere junge Frauen und Mädchen ausnutzen und missbrauchen. Und diese beiden Frauen sind unsere Hauptfiguren. Und die beiden sind furious auf ihre Art. Die arbeiten mit ihrer furchtbaren Vergangenheit und channeln das sehr unterschiedlich. Die eine will irgendwie die Wahrheit aufdecken und die andere auch, aber mit Mord sozusagen.
Ja, ja.
Und so hat man diese beiden Gegenpole, die sich im Verlauf der Serie immer weiter annähern.
Finde ich spannend, weil man hat ja jetzt wirklich nicht so viele weibliche Serienkiller. Da ist ja häufig dann, ja, die Männerfigur, die verdorben ist, irgendwie der Triebtäter, der es einfach tut, weil er es kann oder weil er es will. Hier haben wir eine Begründung dahinter. Wie wirkt sich das denn jetzt auf die Serie selbst aus? Wenn man jetzt zwei Seiten des Gesetzes folgt, ist es da die Gefahr, dass da vielleicht, weiß ich nicht, die Perspektive der Killerin zu stark eingenommen wird, dass jetzt alle sagen, ich mache jetzt einen auf Promising Young Woman und übe Selbstjustiz?
Also ich glaube, die Serie ist schon distanziert genug, um da irgendwie eine Verherrlichung zu verhindern. So, weil ich glaube auch das physische Leid der Opfer, obwohl diese, so was unseren Informationsstand angeht, überwiegend der Dinge schuldig sind, die ihnen vorgeworfen werden. Wobei, wie gesagt, ich habe die Serie noch nicht zu Ende geschaut. Wir haben halt sehr stark ihre Perspektive, wenn sie gequält werden, aber man hat auch immer das Gefühl, oder zumindest ging es mir so, dass dann auch ein Mitgefühl ist für den, einfach für den Schmerz, den diese Männer durchleiden. Und es gibt dann ein Opfer, wo auch die junge Tochter involviert ist indirekt. Und das ist dann so ein Moment, wo man gar nicht mehr sagen kann, ich schaue hier jetzt irgendwie einen Revenge-Thriller, bei dem ich mitfiebere oder so, sondern es ist sehr, sehr eindeutig, dass hier die Rachegefühle als quasi Weg, das eigene Trauma zu bewältigen, komplett in die falsche Richtung führen.
Mhm. Du würdest aber wahrscheinlich schon für Leute, die sonst nicht so harte Sachen gucken, eher eine Triggerwarnung aussprechen, bevor sie sich das anschauen?
Ja, also das ist jetzt nichts, was man so mal schnell wegschaut, auch wenn ich ehrlich gesagt das einfach weggeschaut habe. Ich habe da irgendwie Samstagmorgen vor einer Woche oder so, saß ich zu Hause und musste irgendwie Zeit über die Runden bringen und habe einfach gesagt, ach, schaue ich jetzt mal die. Und dann war es irgendwie nachmittags so, als ich fertig war. Weil ich halt gerne solche Thriller schaue. Aber wenn man da hingegen in der Darstellung von Gewalt sensibel ist, gerade bei Gewalt gegen Frauen und Mädchen, es wird nicht sehr explizit gezeigt, muss man sagen. Aber es ist da. Und es ist natürlich als unterschwelliges Thema ständig präsent. Und es geht auch sehr stark um die Bilder, die einem im Kopf produziert werden.
Ja. Du meintest ja vorhin, dass du eine Serie abgebrochen hast, weil die sie optisch nicht so dir zugesagt hast. Bringt diese Serie jetzt über diese interessante Prämisse, die Idee hinaus noch was anderes mit, was dich da reingezogen hat?
Also die Optik nicht unbedingt, aber die ist eher so funktional. Also da ist jetzt nichts, was ich daran
aussetzen würde.
Genau. Und ich würde sagen, die Optik ist zwar unauffällig, aber die Inszenierung ist sehr effizient und sehr effektiv, wenn es so darum geht, die Gefahrensituation darzustellen und die Spannung zu steigern, weil es eine sehr, sehr spannende Serie ist. Der andere Grund, warum ich es geschaut habe, ist aber der Cast. Also sobald das Scoot McNairy auftaucht als Kollege und von Alice, also der Figur von Emmy Rossum, da war ich dann halt einfach, ne, wenn Scoot McNairy auftaucht aus Halt und Catch Fire und vielen, vielen anderen Serien, da bin ich dann einfach all in. Mhm. Ich mochte aber auch sehr, sehr stark die neue Vorgesetzte von Emmy Rossums Figur, Quincy Tyler Bernstein, eine Schauspielerin, die ich vorher nicht kannte, die, das ist halt eine Figur, die sie spielt, die so richtig schon alles gesehen hat und wo man auch merkt, jedes Jahr, jedes Verbrechen, jedes Tatortfoto, was sie gesehen hat, sieht man in der Performance und gleichzeitig bewahrt sie sich aber einen Humor, der sehr wichtig ist, weil das, was mich, glaube ich, überzeugt hat, ist auch, dass die Serie Humor hat. Mhm. So einen sehr starken, natürlich irgendwie auch vom Leben abgewetzten Humor, aber der ist da. Und das hat mir auch sehr gefallen, weil diese Art von Serien, gerade Serienkiller-Serien, schnell ja in so einen Miserabilismus hineingehen können, wo man sich nur noch furchtbar fühlt. Mhm. Und das ist hier nicht der Fall.
Okay, das klingt ja auf jeden Fall vielversprechend. Du hattest Emmy Rossum natürlich als Hauptdarstellerin erwähnt. Ich habe Shameless nicht gesehen. Ich kenne sie vor allem aus damals noch Day After Tomorrow oder Das Phantom der Oper. Deshalb war ich total überrascht, als es hieß, huch, es kommt eine neue Emmy Rossum-Serie. Kann sie das so tragen als Hauptdarstellerin? Ich glaube, in Shameless war sie ja eher so eine Nebenfigur.
Na, sie war schon eine der Hauptfamilie, okay. Aber da müsste Max Auskunft geben, der, glaube ich, mehr von Shameless gesehen hat als ich. Ich kenne sie auch primär aus dem Phantom der Oper und The Day After Tomorrow und vielleicht der ein oder anderen früheren Serie. Ich weiß, dass sie ja da ist so und dachte, ja, die ist okay. Und dann sehe ich sie auf einmal wieder in einer super erwachsenen Rolle nach Jahren. Das ist ein interessantes Erlebnis. Sie kann das auf jeden Fall tragen. Und in dem Zusammenhang muss ich nochmal die Schöpferin der Serie erwähnen. Elizabeth Merriweather hat die Serie gemacht. Und die ist für mich einer der Gründe, warum Emmy Rossum, aber auch Lola Pettigrew hier so quasi so begeistern können in den Rollen, weil sie hat New Girl gemacht, jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsserie, aber sie hat vor allem The Dropout gemacht mit Amanda Seyfried, wo Amanda Seyfried eine seriale Hochstaplerin im Grunde gespielt hat, die mit ihrem Unternehmen, das Fake Technik zur Blutentnahme und Analyse verkauft hat und damit quasi Milliarden in den Sand gesetzt hat, halt Schlagzeilen gemacht hat. Und diese Performance und diese Serie The Dropout könnt ihr auch bei Disney Plus streamen, die liebe ich halt. Mhm. Weil Amanda Seyfried so awkward, creepy, einfach unglaublich seltsam ist, wie sie die Elizabeth Holmes, heißt sie, gespielt hat. Das müsst ihr sehen. So. Und ich finde, bei Furious hat man ähnliche Stärken. Man hat Frauenfiguren, die unseren Konventionen des Akzeptablen in ihren Jobs sehr stark widersprechen. Und damit meine ich nicht den Job der Serienkillerin, sondern auch die Art und Weise, wie sie mit ihren Kolleginnen umgehen, wie sie kommunizieren, wie sie sich geben, aber auch wie sie zum Beispiel ihre Lust ausleben oder wie sie eben auch ihr Trauma verarbeiten. Das ist alles sehr widerborstig. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Okay, also Schweigen der Lämmer meets The Drop, eine interessante
Dropout.
Dropout, genau. Spannend.
Und eine Serie kann man, glaube ich, noch erwähnen, Killing Eve, für die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren.
Sehr gut. Ja, stimmt, da hatte ich auch zwischendurch dran gedacht, als du es erzählt hast. Du sagst jetzt viele positive Dinge. Gibt es auch irgendwas, was dich gestört hat beim Schauen oder nichts, was so direkt raussticht?
Also ich glaube, manchmal sind die Plotentwicklungen in der späteren Serie vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber andererseits schaue ich gerade die vierte Staffel von For All Mankind. Und da dachte ich, das ist ja wohl nichts dagegen, was dort passiert. Insofern hat für mich das die Seherfahrung nicht gemindert oder so. Das ist einfach was, worauf man sich einlassen soll, dass diese Serie keine Dokumentation ist, sondern ein Thriller. Und dementsprechend sind auch die Thrills natürlich ein bisschen konstruiert zum Teil.
Hast du schon gesagt, wo die angesiedelt ist? Klingt wie New York, so eine New York-Serie. New York. Okay, ja. Okay. Also alle, die da gerne in die Stadt reisen, gibt's hier noch einen Abstecher. Ja, danke, Jenny. Das klingt nach 8 Folgen, wo ich zumindest mir die erste auch mal anschauen sollte. Das war so eine Serie, die hatte ich bisher noch so zur Seite gelegt, so ein vielleicht, aber das klingt sehr vielversprechend. Am 31. August sind alle 8 Folgen da bei Disney+. Jenny hat euch hier eine Empfehlung ausgesprochen. Guckt mal rein und lasst uns gern wissen, was ihr denkt. Bis dahin, tschüss und streamt was Schönes.